Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe heute Stefanie Stahl zu Gast. Stefanie ist Psychologin und Bestseller-Autorin und bekannt für ihre Ansätze zur Selbstentwicklung und psychischen Gesundheit. Und gemeinsam tauchen wir ein in das spannende Thema des inneren Kindes, was es ist und warum es so entscheidend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sprechen darüber, wie das innere Kind unsere Emotionen und Verhaltensweisen beeinflusst und warum es wichtig ist, sich mit den Prägungen aus unserer Kindheit zu beschäftigen. Stefanie erklärt uns auch den Unterschied zwischen dem Schattenkind und dem Sonnenkind und warum dieses Verständnis entscheidend ist für unsere persönliche Entwicklung. Ein zentrales Thema in unserem Gespräch ist auch der Mut, sich den eigenen tief verwurzelten Prägungen zu stellen, anstatt sie weiter zu verdrängen, weil viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Verletzungen anzunehmen und alte Glaubenssätze loszulassen, die wie Schatten über dem Selbstwertgefühl hängen. Und wir beleuchten, wie solche Überzeugungen wie ich genüge nicht entstehen und in welchen Lebensphasen sie besonders stark ausgeprägt sein können. Ein weiteres großes Thema in unserem Gespräch waren die sogenannten Schutzstrategien, wie zum Beispiel Perfektionismus, die viele von uns entwickeln, um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und für viele Frauen, einschließlich mir selbst, kann dieser Drang nach Perfektionismus und nach Kontrolle im Alltag und auch beim Sport und der Ernährung eine enorme Herausforderung darstellen. Und gemeinsam mit Stefanie reflektieren wir, woher dieser Drang kommen kann und wie wir lernen können, liebevoller und vor allem auch entspannter mit uns selbst umzugehen. Und egal, ob du dich schon intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hast oder ganz neu bist, diese Episode bietet dir mit Sicherheit inspirierende Einblicke und praktische Ansätze, um dein Selbstwertgefühl zu stärken und dich mit deinen eigenen Gedanken, deinen Glaubenssätzen und vielleicht entstandenen Schutzstrategien auseinanderzusetzen. Die heutige Episode wird unterstützt durch Snugs. Seit fast 3 Jahren trage und liebe ich jetzt schon Periodenunterwäsche. Und ich kann euch an der Stelle aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich anfangs super skeptisch war. Irgendwann kam dann der Tag, wo ich mir dachte, okay, so viele reden davon, ich probiere das jetzt einfach mal aus, bin aber eigentlich schon so mit dieser Erwartung herangegangen, dass ich mir dachte, das ist bestimmt eh nichts für mich, aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Also ich kann euch sagen, einmal ausprobiert und dabei geblieben. Ich bin wirklich so ein großer Fan mittlerweile von Periodenunterwäsche und demnach sehr, sehr froh, dass ich damals den Schritt gewagt habe, es einfach mal auszuprobieren. Und für mich ist es nach wie vor was sehr Besonderes und ich bin nach wie vor immer sehr dankbar darüber, wenn ich meine Periode bekomme, weil ich es einfach als Zeichen meines Körpers sehe, dass er in Sicherheit ist, dass ich ihm genug Energie gegeben habe, ihm nicht zu viel Stress zugemutet habe und meine Hormone demnach im Gleichgewicht sind. Und ich denke, viele, die schon mal Zyklusprobleme hatten, sei es unregelmäßiger Zyklus oder auch das Ausbleiben der Periode, so wie es bei mir 2 Jahre lang der Fall war, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und wie im Alltag generell auch, ist es mir natürlich auch während meiner Menstruation besonders wichtig, mich wohlzufühlen. Und ich kann euch sagen, mit Snugs Periodenunterwäsche gelingt mir das sehr, sehr gut. Falls ihr bisher nämlich dachtet, dass Periodenunterwäsche irgendwie unangenehm zu tragen ist oder sich vielleicht sogar anfühlt wie eine Windel, weil das war tatsächlich mein Gedanke ganz am Anfang, als ich das noch nicht ausprobiert hatte, dann kann ich euch nur empfehlen, die Snugs Periodenunterwäsche mal auszuprobieren. Gründe, warum ich nämlich Snugs so liebe, ist zum einen, dass die Unterwäsche toll aussieht. Das sind wirklich wunderschöne Designs, wo ihr erstmal optisch auch vielleicht nicht denken würdet, dass das Periodenunterwäsche ist. Der Stoff ist dünn, das heißt, es sorgt wirklich wirklich für ein angenehmes Tragegefühl, ein leichtes Gefühl. Es gibt unterschiedliche Schnitte, unterschiedliche Farben, also für jeden Geschmack ist auch was dabei und auch für unterschiedliche Stärken ist was dabei, also von leichter bis starker Periode. Und außerdem ist es auch umweltfreundlich, denn ihr spart euch das Geld und natürlich auch den Müll für Einwegprodukte. Es entsteht weniger Plastik und weniger Abfall, also eine Win-Win-Situation. Und meine Empfehlung wäre, wenn ihr Periodenunterwäsche mal testen möchtet, dass ihr euch 3 verschiedene Modelle bestellt. Denn wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Stärken. Und es gibt zum Beispiel auch Nachtmodelle mit starker Saugstärke. Und da würde ich euch eben empfehlen, ein Modell zu bestellen mit einer starken Saugstärke. Dann gibt es ja super schöne Designs auch mit Spitze. Die sind dann meistens mittlere Saugstärke. Das ist eben optimal für tagsüber. Und zum Beispiel auch je nachdem, welches Outfit ihr tragt oder wenn die Tage dann eben etwas leichter werden oder auch beim Sport. Da gibt es dann auch nochmal super praktische Modelle, zum Beispiel Invisible Brazilian oder Active High Rise. Die sind super fürs Training, die trage ich auch im Training. Super angenehm zu tragen. Ihr merkt nicht, dass ihr Periodenunterwäsche im Training tragt, fühlt euch aber eben gleichzeitig super sicher. Also wie gesagt, von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Und wenn ihr jetzt überzeugt seid oder wenn ihr sagt, okay, ich teste das jetzt auch einfach mal, dann habe ich ein super Angebot für euch, denn ihr könnt bis zu 45% sparen. Ich habe einen Rabattcode für euch, der lautet FITLAURA20, damit erhaltet ihr 20%. Aber wenn ihr eben die Multipacks nehmt, was ich euch eben sehr empfehlen kann, dann könnt ihr bis zu 45% sparen und das ist wirklich die ideale Gelegenheit, um das einfach mal zu testen. Und alle Infos und den Link zu Snugs, den findet ihr in der Beschreibung. Hallo liebe Steffi, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dich hier heute als Gast zu haben. Du bist ja bekannt als Expertin für Beziehungen, für das Selbstwertgefühl und generell für Psychologie in Deutschland. Und dein Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, das ist ja schon seit Jahren auf der Bestsellerliste. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wir haben es gerade schon gesagt, einige werden dich kennen, vielleicht wirst du aber auch hier einige neue Leute begeistern können. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und erzählen, wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen?
Oh, gut, ich versuche eine long story short zu machen. Vorstellen. Ich bin von Haus aus, bin ich Diplompsychologin, habe also Psychologie studiert und habe dann auch Psychotherapie-Ausbildung gemacht, habe erstmal als Psychotherapeutin gearbeitet, tue ich eigentlich bis heute noch, war aber auch früher noch Gutachterin bei Gericht. Und ja, irgendwann kam mir so mit Ende 30 die erste Buchidee, wo mir aufgefallen war, das war eigentlich ausgelöst durch einen Streit mit einem Ex-Freund, kam mir plötzlich so der Gedanke, dass unheimlich wenig Leute eigentlich darüber Bescheid wissen, wie viel es ausmacht, ob man intro- oder extrovertiert ist. Ja, das ist ja, also da hängen unglaublich viele Eigenschaften dran. Ja, also die Extrovertierten sind risikobereiter, die sind ein bisschen oberflächlicher, die sind Sprechdenker, die sind sehr gut im sozialen Kontakt. Die haben eine kürzere Zündschnur, also neigen mehr zur Impulsivität, also um nur einiges zu nennen. Die Introvertierten sind besonnener, zurückhaltender, denken erst nach, reden dann, sind eher risikoavers. Die, bei denen spielt Sicherheit eine größere Rolle als bei den Extrovertierten. Beide haben ganz, ganz große Stärken, haben aber auch ihre Herausforderungen. Nichts ist besser oder schlechter als das andere und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam dann die Idee zu meinem ersten Buch und das geht über Persönlichkeitstypen. So bin ich eben, weil es gibt 16 verschiedene Persönlichkeitstypen das ist sehr spannend. Da kann man übrigens kostenlos bei mir auf der Homepage einen Test machen, wenn man mal wissen will, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstyp jenseits von meinen Prägungen, sondern einfach, was ist mir quasi genetisch so in die Wiege gelegt worden. Und das Buch war ziemlich erfolgreich und so hat sich das dann immer so weiterentwickelt. Dann habe ich mich getraut an mein großes Thema, das Selbstwertgefühl. Ich habe mich getraut, da war ich wirklich die Erste hier so in Deutschland zum Thema Bindungsangst und nicht nur in Deutschland. Ich habe auch in der US-amerikanischen Literatur kaum was dazu gefunden und viel, viel mehr Menschen, als man denkt, haben mit Bindungsangst zu tun. Und dann kam letztlich dann jetzt mein fünftes Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und da stelle ich ja im Grunde genommen ein Problemlöse-Algorithmus vor, wo jeder sein eigenes Problem mit lösen kann. Also erstmal analysieren. Erstmal muss ich wissen, worum geht es hier überhaupt? Was ist eigentlich wirklich mein Problem? Um es dann eben zu lösen. Und das habe ich, dieses Konzept habe ich aus meiner Arbeit heraus als Psychotherapeutin entwickelt. Und da dachte ich, das ist eigentlich so cool, das musst du mal als Buch schreiben, weil es eigentlich die Struktur erklärt, wie wir Menschen ticken und wie wir im Grunde immer wieder uns selber Probleme machen. Und im Grunde genommen ist es nicht besonders kompliziert, weil wir sind psychisch eigentlich einfach aufgebaut. Wir sind nicht so kompliziert aufgebaut. Und vor allen Dingen haben wir auch weltweit denselben Bauplan. Also alles Individuelle ist nur Thema und Variation. Mhm. So ähnlich wie beim Körper. Wir sind ja auch weltweit körperlich gleich aufgebaut. Und Individualität sind nur die verschiedenen Ausprägungen.
Mhm. Und für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal von diesem Begriff das innere Kind hören, was genau ist das denn? Und warum ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Und muss dieses innere Kind immer negativ sein, weil du ja jetzt auch vom Problem gesprochen hast, ist dieses innere Kind häufig ein Problem oder kann es sowohl positiv als auch negativ sein?
Absolut beides. Und das innere Kind ist eine Metapher. Also was man wirklich verstehen muss, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist unser Gehirn wenig verknüpft. Also das kann noch ganz wenig, aber es hat unglaublich viele Möglichkeiten. Und dann verknüpft sich das Gehirn rasend schnell. Aber das verknüpft sich so, wie es eben Erfahrungen da draußen mit der Umwelt macht. Das heißt, unsere Eltern und unsere ganzen ersten Lebensjahre und was wir da so erleben, hatten entscheidenden Einfluss darauf, wie sich unser Gehirn sozusagen konfiguriert. Welche Software es entwickelt, aber auch zum Teil die Hardware. Und mit diesem Gehirn werden wir groß. Das ist das einzige Gehirn, was uns zur Verfügung steht. Und diese ganzen frühen Prägungen, die werden in der Psychologie als das innere Kind bezeichnet. Ja, das ist quasi dann die Brille, durch die ich die Welt sehe. Das kann ich gleich auch nochmal konkret machen. Ich bleibe jetzt erstmal kurz auf der abstrakten Ebene, damit man das so vom roten Faden her versteht. Und das ist das innere Kind. So, und ich unterscheide in meinem Ansatz vom Schattenkind und Sonnenkind. Das ist meine Unterscheidung. Das heißt, das Schattenkind sind die Erfahrungen, die eher ein bisschen negativ waren, die nicht so einfach waren, wo man vielleicht nicht immer nur so die günstigsten Botschaften von Eltern und seinem Umfeld erhalten hat. Und das Sonnenkind beinhaltet alles Positive. So, aber auch in meinem Ansatz, und das ist ganz wichtig, das Sonnenkind ist im Grunde auch die Zielversion. Also die Version, wo ich dann eigentlich hin will. Denn wenn ich mich nicht mehr mit meinem Schattenkind und mit meinem negativen Glaubenssätzen identifiziere, brauche ich ja irgendwas anderes, womit ich mich identifizieren kann. Also Sonnenbild symbolisiert sozusagen auch so das geheilte Selbst. Geheilt klingt jetzt ein bisschen großspurig, aber ich nehme jetzt mal diesen Begriff. Genau, und natürlich haben, es gibt Menschen, die hatten sehr sonnige, sehr glückliche Kindheiten und die haben vorwiegend so Sonnenkind in sich, aber ich sage, keine Kindheit ist perfekt. Wenn sie perfekt wäre, wäre es vielleicht auch eine Challenge. Also man muss ja auch irgendwo ran mal wachsen oder sich hinausentwickeln. Und es gibt aber auch nicht wenig Menschen, die hatten sehr belastende Kindheiten. Und da ist es natürlich wichtig, dass sie ihrem Schattenkind nicht nur davonlaufen, sondern es auch wirklich mal kennenlernen und sich seiner annehmen. Ich meine, ihr macht ja hier sehr viel Sport und Fitness. Das sind ja eure Hörer und Hörerinnen oder deine. Da ist es zum Beispiel so, ich mache es mal ganz konkret mit dem Schattenkind. Ist das okay?
Ja, klar,
oder
gerne. Nein, sehr gerne.
Okay. Ich will es mal ganz konkret machen. Nehmen wir mal an, da ist ein Mensch, der hat jetzt in seiner Kindheit nicht so viel Zuwendung erfahren, weil die Eltern gestresst waren, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie überfordert. So, auf jeden Fall hat er sich als Kind oft nicht oder sie sich als Kind oft gar nicht so gut verstanden gefühlt von den Eltern, auch nicht immer so gesehen, im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal richtig geliebt gefühlt als Kind. Und dann ist es ja so, dass man als kleines Kind nicht denkt, Mama und Papa, die haben vielleicht einen Bindungsschaden und die sollten mal unbedingt in die Erziehungsberatung gehen oder vielleicht noch besser Psychotherapie machen. So denkt man ja nicht als kleines Kind. Als kleines Kind sind für einen ja die Eltern sind die Götter. Na, die sind groß, die sind toll, das sind die Allmächtigen. Und wenn meine Eltern sich nicht richtig um mich kümmern, dann bin ich der Fehler, ist doch klar. Und so entstehen eben diese tiefen Programme und diese ganzen Emotionen, die damit auch verbunden sind. Also wenn ich in so einer Atmosphäre aufwachse, dann entwickle ich kein besonders gutes Selbstwertgefühl, sondern entwickle so ein Lebensgefühl von, ich bin nicht okay, ich falle schnell zur Last, ich bin nicht willkommen und so weiter und so fort. Wenn das mein Lebensgefühl ist, wenn das auch ein Teil meines Selbstbildes ist und meines Selbstwertgefühls, dann rechne ich natürlich auch als erwachsener Mensch eher damit, dass ich abgelehnt werde, als dass Menschen mich mögen. Mhm. Und ich werde schon als Kind mir gewisse Dinge angewöhnt haben, um doch irgendwie mit Mama und Papa klarzukommen, um doch irgendwie zu zeigen, dass ich ein gutes Kind bin. Und was sich halt die allermeisten Menschen dann angewöhnen, als Kinder schon, sie werden sehr angepasst oft. Ne? Sie versuchen lieb und artig zu sein, gut in der Schule, der Sonnenschein und so weiter. Gibt auch Kinder, die wählen die andere Richtung, hängt auch immer so ein bisschen auch vom Angeborenen naturell ab. Die gehen eher in die Rebellion, ne? Und sagt, ihr könnt mich alle mal und wenn ich mich auf euch nicht verlassen kann, dann verlasse ich mich eben nur noch auf mich selbst. So. Aber beides sind Anpassungsstrategien, die ich als Selbstschutzstrategien bezeichne. Das heißt, unser Schattenkind hat dann Glaubenssätze wie ich genüge nicht, ich gehöre nicht dazu, ich falle zur Last und entwickelt Selbstschutzstrategien. Ich sage jetzt mal die Einrichtung von Überkompensation, Perfektionismus, alle Erwartungen erfüllen. Und nicht selten kann auch Sport und Fitness mit auch eine Kompensationsstrategie sein, dass man sagt, okay, wenn ich mich innerlich so unvollkommen fühle, da müsste ich äußerlich vollkommen sein, ja. Und nicht wenig Menschen arbeiten an ihrem geringen Selbstwertgefühl unbewusst über den Sport, aber auch über eine tolle Figur, über einen tollen Körper und so weiter und so fort. Denn wenn ich so unbewusst immer damit rechne, dass ich eigentlich auf Ablehnung stoße, muss ich einiges dafür tun, um das zu vermeiden. Das heißt, ich muss möglichst gut sein, schön sein, sportlich sein, whatever, um eben doch angenommen zu werden. Und nicht allen sind diese Zusammenhänge immer so bewusst. Und damit will ich um Gottes Willen nicht sagen, dass jeder, der super gerne Sport macht und gerne fit ist und dem das riesen Spaß bringt, dass jeder da jetzt so ein großes Schattenkind in sich hat, das sie motiviert. Um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht meine Aussage. Aber es lohnt sich doch für jeden Menschen immer mal so hinzugucken, im tiefsten Inneren, was motiviert mich eigentlich?
Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema, vor allem auch für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, was du da gerade angesprochen hast. Da möchte ich auch später nochmal mit dir genauer drauf eingehen, weil das finde ich ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen aber eher dazu neigen, Probleme zu verdrängen. Da sind ja ganz viele sehr gut drin. Und weil es einfach auf den ersten Blick einfacher erscheint, wenn man sich jetzt nicht mit irgendwas, was einen vielleicht beschäftigt oder belastet, auseinandersetzt. Und das kann man ja auch ähnlich übertragen auf das Thema Gesundheit. Man merkt vielleicht schon an gewissen Stellen, es zwickt was sozusagen, da ist irgendwas. Aber bevor ich jetzt zum Arzt gehe, vielleicht eine schlimme Diagnose bekomme und dann irgendwie was machen muss, verändern muss, weil Veränderung ist ja häufig für viele ein ganz, ganz großes Problem, eine große Angst, dann lasse ich es lieber erstmal so, was natürlich langfristig gesehen definitiv nicht das Richtige ist. Wie kann man jetzt jemanden dazu motivieren oder wie kann man sich vielleicht selbst motivieren, wenn man jetzt hier gerade zuhört und sich ein bisschen ertappt fühlt, da den Mut aufzubringen, diese eigenen tief verwurzelten Prägungen mal sich genauer anzuschauen, anstatt das weiter zu ignorieren?
Gut, du warst jetzt eben beim Thema Verdrängung. Das, was ich erzählt hatte, ist ja auch eine sehr beliebte Verdrängungsstrategie. Also ich verdränge, dass ich eigentlich nicht so ein tolles Selbstwertgefühl habe und mache stattdessen extrem viel Fitness. Übrigens, Bevor ich jetzt nochmal genau auf deine Frage eingehe, ist das bei Männern ein ganz, ganz großes Thema. Ich stelle immer wieder fest, auch in der Therapie mit Männern, wenn die dann ankommen und haben ein Problem, dass die so stark im Grunde mit ihren Schutzstrategien identifiziert sind, also mit ihrem sportlichen Aussehen, mit ihrer Fitness, mit ihrem Erfolg im Beruf, mit allem, was sie schon so geleistet haben, dass sie gar nicht spüren, dass sie im tiefsten Inneren so ein Gefühl haben, wie ich genüge nicht. Das haben die so weit verdrängt, dass sie gar keinen Kontakt mehr zu diesen Gefühlen haben. Und das wäre ja nicht so schlimm, wenn es dann nicht immer auf einer anderen Ebene ihres Lebens wieder Probleme gäbe. Und genau das ist das Problem mit dem Verdrängen, wenn du mich fragst, egal ob ich jetzt gesundheitlich verdränge, dass ich vielleicht mal zum Arzt gehen sollte, weil ich da irgendwo vielleicht einen kleinen Knoten ertaste oder irgendwo einen diffusen Dauerschmerz habe, der irgendwo nicht hingehört, sondern eben natürlich auf der psychologischen Ebene, wenn es um mentale und psychische Probleme geht. Die Motivation zum Verdrängen ist ja immer dieselbe, Angst. Mhm. Ja. Also wir machen ganz viel, von morgens bis abends machen wir unheimlich viel, um keine belastenden Gefühle aufkommen zu lassen. Also dass wir Angst verspüren, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir uns traurig fühlen, was auch immer. Also wir tun ganz viel, um diese Gefühle möglichst gar nicht erst aufkommen zu lassen oder eben auch zu verdrängen und uns möglichst gut zu fühlen. So, das heißt, am Ende des Tages geht es eigentlich immer nur um eine Sache. Ich möchte gewisse Gefühle nicht fühlen. Ich möchte nicht fühlen, wenn ich nochmal mich mit meinem Schattenkind beschäftige und mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Ich will nicht fühlen, dass es wirklich manchmal schwierig war mit Mama und Papa. Das tut mir weh, das verursacht Schmerzen, das bringt mich in tiefen Loyalitätskonflikt, weil ich habe sie auch lieb und ich will jetzt nicht meinen Eltern an allem die Schuld geben. Ich will nicht meine eigenen Schmerzen fühlen, ich will nicht meine Minderwertigkeit fühlen und so weiter und so fort. Und deine Frage war ja, wie kann man jetzt Menschen motivieren, da genauer hinzugucken oder einfach die Augen zu öffnen? Und es ist einfach wichtig, dass man sich klar macht, dass man all das, wovor man Angst hat, sowieso in sich trägt. Und wenn ich es mir aber nicht bewusst mache, dann agiert es aus dem Hintergrund. Also wenn ich mir zum Beispiel meines Schattenkindes überhaupt nicht bewusst bin, dann bin ich quasi Sklavin meines Gehirns. Ich mache das mal ganz konkret. Mhm. Ich nehme jetzt mal einen Mann als Beispiel. Also einen Mann, der aus einer schwierigen Kindheit kommt und ein sehr negatives Selbstwertgefühl eigentlich entwickelt hat, das früh gelernt hat zu kompensieren, war schon als Junge ziemlich gut in der Schule, leistungsorientiert, auch sportlich unterwegs, sieht vielleicht noch ganz gut aus, also auch bei den Mädchen kommt da gut an und ist jetzt erwachsen, ist im Job, arbeitet sich allerdings halb tot, ist sehr erfolgreich, arbeitet 60 Stunden die Woche, mega erfolgreich, verdient mega viel Geld, fühlt sich trotzdem eigentlich nicht wirklich glücklich in seinem Leben, weil er sich nicht erfüllt fühlt. Und sobald er sich ein bisschen unglücklich fühlt, lenkt er sich ganz schnell wieder ab. Oder sobald so ein inneres Gefühl der Leere und der Einsamkeit anklopfen, die sind nämlich da, lenkt er sich ganz schnell wieder ab. Seine Beziehungen scheitern, weil er nicht in der Lage ist, sich wirklich nahe mit einem anderen Menschen zu verbinden. Er läuft sogar Gefahr, eigentlich in Burnout reinzurennen. So. Und das alles kann passieren, weil er Sklave seines Gehirns ist. Das heißt, sein uraltes Schattenkind-Programm diktiert ihm von morgens bis abends, du musst leisten, höher, weiter, schneller, besser, schöner, cooler, charmanter, eloquenter, also noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Er weiß aber überhaupt nicht, dass dieses Schattenkind ihn da permanent antreibt, um seine im tiefsten Innersten gefühlte, aber gut kompensierte und verdrängte Unsicherheit und seine Minderwertigkeit zu kompensieren. Und als Sklave seines Gehirns lässt er aufgrund seiner unbewussten Verhaltensmuster auch alle Beziehungen scheitern. Er ist nicht wirklich in innerer Verbindung mit sich. Das heißt, die ganzen Erfolge, die er hat, die kann er zwar kurzfristig genießen, kurzfristig ja, aber es stellt sich überhaupt kein tieferes, gutes Lebensgefühl in ihm ein. Also sowas wie eine echte Lebensfreude, wie eine echte Gelassenheit. Er fühlt auch keine echte innere, nähere Verbindung zu anderen Menschen. Er hat zwar Kumpels, mit denen er was unternimmt, er hat Partys, er macht tolle Sachen, er reist vielleicht um die Welt und erlebt ganz tolle Sachen. Aber die innere Einsamkeit, die ist einfach da. Und da finde ich, ist es wirklich gut, wenn man sich das mal bewusst macht, dass wenn ich die ganze Zeit alles unbewusst lasse, dass ich ja auch gar keine bewussten Entscheidungen treffen kann, dass ich wirklich die Sklavin meines Gehirns bin und diese alten Prägungen mich eigentlich regieren und dominieren und ich in einer Welt lebe, in einem Konstrukt von Realität, das gar nicht der Realität entspricht. Weil es stimmt ja nicht, dass ich nicht genüge. Das ist ja kompletter Blödsinn. Das ist ja eine alte Botschaft, die etwas über die Überforderung meines Umfeldes aussagt, aber nichts, und zwar 0, nichts über meinen Wert. Und genau da kann man auch ansetzen. Und ich weiß von Millionen, kann ich ja inzwischen sagen, Lesern und Leserinnen, die mir alle sagen, Steffi, in dem Moment, wo ich mich auf den Weg gemacht habe, hat es auch gar nicht so lange gedauert. Das ist bei vielen eine Arbeit von Wochen bis Monaten, wo sie sagen, und ich habe das jetzt alles wirklich mit meinem Schattenkind geklärt und ich habe ein paar Sachen verändert in meinem Leben, auch Verhaltensweisen, die ich früher immer so defensiv drauf hatte als Kompensation, und mir geht es so 100-mal viel besser. Also viele haben davor so Angst, aber letztlich ist es gar nicht so schlimm. Mhm. Da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, ich möchte endlich ein freier Mensch werden und freie Entscheidungen treffen.
Ja, ja, es ist, glaube ich, häufig einfach dieser erste Schritt, dass man überhaupt anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann den ersten Schritt der Veränderung geht. Und dann merkt man eigentlich bei den meisten Veränderungen oder Gewohnheiten, wo man was eben ändern möchte, dass, wenn man dann schon mal drinsteckt, es gar nicht mehr so schlimm ist. Gibt es denn ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Lebensphase, wo solche Überzeugungen, solche Glaubenssätze, wie jetzt auch das Ich genüge nicht, wo die besonders stark geformt werden?
Die ersten Lebensjahre, vor allen Dingen die ersten zwei, fatalerweise, weil das ist ja auch eine Zeit, wo man sich gar nicht mehr dran erinnert. Da entsteht das sogenannte Urvertrauen oder eben auch nicht. Dann habe ich ein Urmisstrauen. Und in späteren Lebensjahren, also in späterer Kindheit, Pubertät ist auch nochmal sehr prägend, bildet sich auch ganz viel so dieses Selbstbildes aus, ne? Was kann ich nicht, wer bin ich eigentlich und so weiter. Also die ersten Lebensjahre, die ersten 6 Lebensjahre entwickelt sich das Gehirn ganz besonders schnell, also da prägt sich sehr viel aus, aber auch die weitere Kindheit und auch die Pubertät ist nochmal wichtig. Aber letztlich ist es nicht so wahnsinnig kompliziert. Und das ist eigentlich das, was so viele Menschen auch als so erlösend und so befreiend empfinden. Ich gehe nochmal auf dieses Beispiel von diesem Typen eben. Ne? Geben wir ihm mal einen Namen. Sagen wir mal irgendeinen Namen.
Tom.
Nennen wir ihn Tom. Nennen wir ihn Tom. So, Tom. Also Tom hat diverse Probleme in seinem Leben. Auf der Beziehungsfront mit sich selbst. Denn wenn er mal 5 Minuten zur Ruhe kommt in irgendeinem Hotelzimmer dieser Welt, kommt dieses alte Einsamkeitsgefühl. Er spürt auch diffus, dass ihm kein Mensch wirklich nahe ist. Er arbeitet sich halt zu Tode, ohne wirklich glücklich zu sein und so weiter und so fort. Und das sind ja scheinbar viele Probleme, aber im Grunde hat er nur ein Problem. Und das ist dieses alte Gefühl von ich genüge nicht, was er immer meint, kompensieren zu müssen durch herausragende Leistung. Und wenn er einmal auf einer tiefen Ebene versteht, dass er nicht der Fehler war damals, denn da am Ende des Tages geht es immer um die Frage, wer ist hier eigentlich der Fehler? Mhm. Dass er nicht der Fehler war, dass er ein vollkommen tolles, super Kind war, und hätten seine Eltern weniger Stress gehabt, hätten sie ihn das auch spüren lassen können, und dann wäre er heute ganz anders aufgestellt, dass er auf einer tiefen Ebene kapiert, ich war ja gar nicht der Fehler und ich bin auch nicht der Fehler, ich genüge, wie ich bin, und zwar auch jenseits und unabhängig von dem, was ich leiste. Und sich das als neues Selbstwertgefühl und Lebensgefühl aneignet, und das ist möglich. Und dann überlegt, Ey, dann kann ich ja tatsächlich mal auch mich ein bisschen entspannen und auch mal hinterfragen, ist das wirklich mein Job, den ich da mache? Was sind eigentlich auch meine Werte? Was möchte ich wirklich für Werte leben im Leben? Und wenn ich doch genüge, und mich mehr selbst annehme und in eine echte Freundschaft mit mir gehe, dann kann ich ja auch den Gedanken allmählich mal zulassen, dass ich auch einer Frau genüge und ich nicht immer diverse unbewusste Manöver vollbringen muss, um eigentlich die Beziehung kaputt zu machen. Denn sobald es nah wird, kriege ich Angst, weil irgendwann sieht die ja, dass ich nicht okay bin und dann verlässt die mich. Das sind alles unbewusste Vorgänge. Das wird alles nicht so bewusst gedacht. Aber in dem Moment, wo Tom sich auf den Weg macht und hier mehr Bewusstsein schafft, das heißt mehr Licht in das Dunkle seines Inneren bringt, desto mehr wird er diese Zusammenhänge erkennen und desto mehr wird er wirklich zu sich selber finden und mit sich selbst Freundschaft schließen und kann er sich entspannen und dann kann er anfangen, das Leben zu leben, was er wirklich leben möchte. Das heißt nicht, dass er alles in die Tonne haut, aber es kann sein, dass er einfach anfängt, sich beruflich mehr abzugrenzen. Eben nicht noch 10 Überstunden jede Woche macht oder 20. Das kann auch dazu führen, dass er sagt, ich habe so gute Fähigkeiten, aber ich muss nicht in diesem Job sein. Ich gucke mir mal nach einem anderen Job, der mir auch sehr entspricht. Also er kann ganz viele neue Entscheidungen treffen. Das heißt, er muss nicht jedes Kindheitserlebnis wieder einzeln aufarbeiten und hier und da. Es ist gar nicht so kompliziert. Er muss nur den roten Faden verstehen. Den roten Faden seines inneren Programms. Und das heißt, ich versuche permanent ein Gefühl der Minderwertigkeit durch alle möglichen Veranstaltungen, emotionale, aber auch verhaltensmäßige Veranstaltungen zu kompensieren.
Und was könnte da dann so ein erster praktischer Schritt sein bei dem Tom, bei dem aktuell alles noch total unbewusst abläuft?
Der erste praktische Schritt ist, dass man sich mal hinsetzt und sich einfach mal ein klein bisschen Zeit nimmt und mal in sich spürt und nachdenkt und überlegt, wie war das früher eigentlich bei mir daheim? Jetzt mal ehrlich, also ganz selbst ehrlich, wie war das? Habe ich mich immer so verstanden gefühlt als Kind? Habe ich mich wirklich auch geliebt gefühlt? Oder empfand ich vielleicht auch manchmal die Liebe als zu erdrückend, vielleicht auch als einengend. Da war die Mama vielleicht auch manchmal sehr überbehütend und hat mir so die Autonomie auch ein bisschen begrenzt. Wie war das auch mit meinen Geschwistern? Hatte ich so das Gefühl, dass ich da genauso anerkannt bin wie die anderen und so weiter und so fort. Also, dass man einfach mal so ein bisschen Zeit sich nimmt und sich erinnert und sich fragt, wofür wurde ich eigentlich geliebt als Kind? Also es gibt ja die zwei ganz zentralen Fragen im Leben. Was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und sich dann eben in Verbindung mit diesen Erinnerungen, die da so hochkommen, wie war die Atmosphäre im Elternhaus, wie verstanden, wie geliebt, wie gut umsorgt habe ich mich gefühlt als Kind. Sich fragt und im tiefsten Inneren, was glaube ich eigentlich, was bin ich wert? Und dann poppen oft sehr schnell Glaubenssätze auf, ja, wie nichts wert, kannst nichts, bist nichts, genügst nicht. Oder eben auch, ach ja, ich genüge, ich bin okay, wie ich bin, ich darf sein, wie ich bin, ich darf auch einen eigenen Willen haben. Also sich danach zu fragen, mal das abzufragen und sich dann zu fragen, was muss ich eigentlich tun, um geliebt zu werden? Darf ich einfach so sein, wie ich bin? Das heißt auch mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen auch Schwächen, die ich vielleicht habe. Oder habe ich im tiefsten immer so das Gefühl, ich muss mich ein bisschen anpassen, ein bisschen verbiegen, damit man mich mag. Oder habe ich vielleicht schon seit langem unbewusst beschlossen, ich bin meine einsame Insel und ich lasse mich auf keinen Menschen so tief ein, als dass er echt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Also ich halte immer so einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Ich verlasse mich am besten nur auf mich selbst. Und das wäre so der erste Schritt, dem mal so innerlich so ein bisschen nahe zu kommen.
Ja, spannend. Und weil du es ja vorhin schon angesprochen hattest, darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen, weil ich glaube, dass das sehr interessant sein kann für sehr viele Zuhörerinnen, vor allem jetzt hier im Podcast. Dieses Thema Schutzstrategien und hier vor allem die Kontrolle und der Perfektionismus, der dann bei häufig, also bei vielen häufig nicht nur sich eben auf den Alltag bezieht, weil natürlich kann man perfektionistisch sein in der Arbeit oder auch in der Schule, in der Uni, dass man immer alles perfekt erledigen und lernen möchte, aber eben auch beim Thema Ernährung und Sport. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man sehr schnell in ein Extrem abdriftet. Und da kann ich zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass auch ich da eine Phase hatte, das waren so 2 Jahre, als ich angefangen habe mit dem Fitness, da habe ich dann recht schnell gemerkt, okay, mein Körper verändert sich, ich sehe definierter aus, ich sehe sportlicher aus und habe mich dann ziemlich stark damit identifiziert. Ich hieß auch damals schon auf Instagram Fit Laura, also habe ich mir gedacht, okay, ja perfekt, ich sehe fit aus, ich heiße Fit Laura, das muss also auch so bleiben. Ich habe also total stark daran festgehalten und mich sehr mit diesem Bild identifiziert und bin aber dadurch eben immer mehr ins Extrem gerutscht, dass auch so gesellschaftliche Aktivitäten, Events, Treffen mit Freunden, das war nicht mehr die Prio, sondern Priorität war wirklich, ich muss trainieren, ich muss 7-mal pro Woche trainieren. Wenn ich nicht trainieren kann, egal ob ich krank bin oder weil ich es zeitlich nicht schaffe, hatte ich ein schlechtes Gewissen und die Ernährung sollte halt auch dementsprechend perfekt sein. Das heißt, am liebsten nur eigenes Essen, was ich mir zubereitet habe, weil da habe ich ja die Kontrolle, was ist drin und wie mache ich das Ganze. Und ja, das hat halt letztendlich dazu geführt, dass ich meine Periode verloren habe, Hormone nicht mehr im Gleichgewicht waren. Und dann war das so ein schrittweiser Prozess, dass ich wirklich sagen kann, ich bin da wieder raus, ich konnte loslassen von diesem, ich identifiziere mich nur mit diesem sportlichen Körper, sondern ich bin halt auch noch viel, viel mehr als das und eine Balance im Leben ist viel wichtiger. Und so, glaube ich, geht es halt ganz vielen Frauen, dass sie sich so stark damit identifizieren und irgendwann vielleicht auch denken, ich bin nur das, ich bin nur dieses Körperbild, dieser perfekte Körper. Wie kann man da lernen, entspannter, ich nenne es jetzt mal entspannter, umzugehen mit sich selbst, mit diesem ganzen Sport- und Gesundheitsthema oder auch Wahn?
Ja, da habe ich mehrere Sachen zu sagen. Also ich glaube, das Erste, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, also auch über die Kontrolle mit der Waage, mit Kalorien, mit Essen, dass es im Grunde aus dem Motiv heraus entsteht, sich unangreifbar zu machen. Mhm. Und auch Anerkennung und Bewunderung zu bekommen, also eigentlich Bindung zu bekommen. Ja, denn wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an mich. Ne? Und was ich esse, wie viel Sport ich mache, wie viel ich wiege, das ist alles so wunderbar kontrollierbar. Und da gibt es so eine äußere Projektionsfläche, während so ein tiefes inneres Selbstwertgefühl, was so diffus niedrig ist und diffus ängstlich, das ist so diffus, das kann ich nicht so gut kontrollieren. Wenn ich das aber alles auf so äußere Dinge projiziere, wie mein Körper, meine Ernährung und so weiter, dann entsteht so ein scheinbares Gefühl der Kontrolle. Aber es hat wenig mit dem wahren Leben zu tun und wenig mit echten Beziehungen und wenig mit echtem Glück. Und auch das darf man sich bewusst machen, es ist eigentlich ein Leben, wo man nur noch um sich selber kreist. Ja? Also wo man eigentlich so der Mittelpunkt des Universums ist, wo es nur noch um einen selbst geht. Das heißt, es ist auch die Frage durchaus gerechtfertigt, mal die selbstkritische Frage, ist das eigentlich ein sinnvolles Leben, was ich da führe? Oder ist das ein Leben, wo es eigentlich nur um meine Eitelkeit und um meine Performance geht? Und im Grunde genommen ist es ja nicht das, was ich will. Was ich ja eigentlich will, ist, dass ich mich wirklich innerlich auch mag. Was nicht heißt, dass ich nicht fit oder nicht schlank sein soll oder mich nicht mehr schminke, um Gottes Willen. Ja? Also ich selbst, Steffi Stahl, ich lege auch viel Wert auf Äußerlichkeiten, obwohl ich ein gutes Selbstwertgefühl habe. Ja, also das passt schon beides unter einen Hut. Aber dieses übertriebene, exzessive, du hast es ja gemerkt, das macht dich ja persönlich unglücklich und letztlich auch ungesund. Ja? Also es geht ja dann, was eigentlich so gesund sein soll, wird ja zur echten Belastung.
Ja,
Und man kämpft im Grunde genommen das ganze Leben lang gegen sich selber, genau wie der Tom mit seinem beruflichen Erfolg und so weiter. Ja, ist ja auch immer ein Kampf des Hungerns, ein Kampf des Trainierens, ein Kampf auch des Verzichts mal auf ein leckeres Stück Kuchen oder was auch immer, auf ein schönes Glas Wein, whatever. Und im Grunde ist es ja ein permanenter Kampf gegen sich selber. Und dann ist ja die Frage, ob das wirklich jetzt mein persönlicher Sinn des Lebens sein soll und wie erfüllend das für meine Beziehung wirklich ist. Denn alles, was uns wirklich glücklich macht im Leben, oder sehr vieles, was uns glücklich macht, das haben sehr viele Studien festgestellt, die sich mit hochbetagten Menschen unterhalten haben, was hat dich eigentlich wirklich glücklich gemacht im Leben? Dann waren es immer die gelungenen und liebevollen Beziehungen, die sie geführt haben. Mhm. Und nicht ihr Erfolg und nicht ihre Fitness und nicht ihre Schönheit, sondern da, wo Liebe war, ne? Wo eine echte Verbindung war. Zu einem Tier, zu einem Menschen, das ist das, was wirklich zählt. Und auch wenn man so in Verbindung mit seinen Werten lebt. Und ich meine jetzt nicht Werte wie Fitness und Schönheit, ich meine eher so Werte wie, bin ich fair, bin ich ein ehrlicher Mensch, bin ich ein wohlwollender Mensch, bin ich ein einfühlsamer Mensch, habe ich auch ein gewisses Maß an Zivilcourage und so weiter und so fort. Also was ist mein Einsatz hier in der Welt letztlich auch? Mhm. Ich hatte gestern noch einen Podcast mit Julia Tank und die hat ein Buch geschrieben zu Medienkonsum und psychischer Gesundheit, ne? Und es ist ja wirklich so, das ist ja auch in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass diese ganzen Social Media und wie sich die Leute da mit ihren Körpern, mit ihrer Fitness präsentieren, einen wahnsinnigen Druck verströmen und die Rate an Essstörungen extrem angestiegen ist, auch an Depressionen und so weiter und so fort. Also man muss sich ja auch fragen, welche Verantwortung übernehme ich auch in der Gesellschaft, wenn ich diesen ganzen Zirkus von wir sind alle so perfekt und wir sind alle so toll und guck, wie schön wir sind, das immer mitmache und dann auch weiter transportiere, mhm, ne? Und wieder auf die Nächsten, die sich dann enorm unter Druck gesetzt fühlen. Also ich will jetzt überhaupt nicht, dass du oder eure Hörer und Zuhörerinnen sich dann irgendwie von mir kritisiert fühlen. So meine ich das überhaupt nicht. Also ich will einfach nur so ein paar Fragen aufwerfen, die du mir auch stellst. Wo ist vielleicht auch die Grenze? Also wo verdränge ich vielleicht einfach auch Themen mit dem, was ich tue? Wo geht es eigentlich über den Spaß hinaus?
Ja.
Klar ist fit sein geil. Ich finde das auch cool. Ne? Also meine Fitness ist zum Beispiel, ich gehe 5-mal die Woche wandern und dann auch sehr viel bergauf. Ich bin halt auch gern draußen und ich mag das, wenn ich die Strecken gut schaffe, wenn ich merke, ich komme den Berg so gut hoch, ohne zu japsen, und wenn ich so merke, wie meine Muskeln gut arbeiten, ne? Und ich mache auch Krafttraining. Ich finde das auch richtig cool. Ich bin auch gern schlank und fit. Also absolut, ja. Aber es würde mir jetzt nicht einfallen, das zu meinem Lebensinhalt zu machen.
Mhm.
Dann denke ich, nee, ich habe doch noch hier so andere Aufträge in der Welt.
Ja, ja, und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man da eben nicht in so ein Extrem abdriftet, sondern dass man schön die Balance einfach hält in allen Bereichen im Leben und man das macht, um sich wohlzufühlen und um auch langfristig gesund zu sein, aber dass das halt nicht der Mittelpunkt des Lebens sein sollte. Und ich weiß auch noch damals, weil da war ich auch schon sehr aktiv auf Social Media, dass es mir dann total schwer gefallen ist, das quasi öffentlich zu kommunizieren, hey Leute, ich bin irgendwie eigentlich gerne euer Vorbild bei Fitness, bei Ernährung, aber ich habe es eventuell übertrieben. Also ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr gesund, weil ich es zu extrem gemacht habe. Und ich habe mich dann damals dazu entschlossen, eine komplette Sportpause zu machen, weil ich wusste, Sport jetzt zu reduzieren, das wird nicht klappen bei mir. Ich glaube, ich muss wirklich mal ganz aufhören. Und dann dachte ich auch ganz kurz, okay, jetzt wird mir jeder entfolgen. Jetzt bin ich nicht mehr interessant für die Leute, weil ich war ja eigentlich die, die sie motiviert hat für Fitness. Und jetzt mache ich es nicht mehr. Warum sollten die mir noch folgen? Und es ist aber halt genau das Gegenteil passiert, dass die Leute das total toll fanden, dass ich das so öffentlich kommuniziert habe, dass neue Leute dazugekommen sind und dass ich auch gemerkt habe, ich bin irgendwie gar nicht alleine mit dem Thema, sondern es betrifft so viele Frauen, die
absolut
so in diesem Extrem sind und vielleicht auch hormonelle Probleme haben. Und es spricht aber halt keiner darüber. Also ich dachte irgendwie, ich bin so die Einzige, die jetzt hier gerade keine Periode hat, weil sie zu viel Sport macht. Weil bis zu dem Zeitpunkt, das war schon 2018, 2019, haben in Deutschland, hat da einfach keiner drüber gesprochen. Jeder war halt fit, sah gut aus, ja, und man dachte, das ist die Gesundheit. Aber war halt nicht so. Und ich habe dann nur zwei englischsprachige Accounts gefunden. Die hatten halt offen darüber gesprochen. Und da habe ich mich dann so ein bisschen wiedergefunden und damit stark auseinandergesetzt. Aber ja, hatte halt selbst erstmal Angst, das zu sagen, weil ich dachte, jetzt bin ich halt nicht mehr euer Vorbild. Jetzt werden sich halt alle verabschieden, was dann gar nicht so war.
Ja, aber genau das ist ja natürlich einfach so großartig. Und da sehe ich eben auch wieder genauso die Stärke von Social Media. Es geht ja immer so in beide Richtungen. Es kommt immer darauf an, welchen Content du machst. Du kannst immer weiter zu Selbstoptimierung noch höher, weiter, schöner, schneller beitragen. Aber du kannst eben auch dazu beitragen, dass viele Sachen ehrlicher werden und man sagt, hey, hier habe ich zu kämpfen oder das ist jetzt nicht so gut. Und dass sich da ganz viele in ihren Nöten auch, die sie haben, in ihren Sorgen, in ihrem Kummer, dann einfach auch abgeholt fühlen und nicht mehr so isoliert und allein fühlen damit. Denn ganz oft ist es ja so, wenn wir irgendein Problem haben, egal welcher Natur, dass wir uns dafür schämen. Und die Scham verhindert die Lösung oft, weil wenn ich mich schäme, dann fällt es mir natürlich schwer, mich zu öffnen und darüber zu reden oder mir Hilfe zu suchen. Das verhindert wieder die Lösung und uns auch häufig dann alleingelassen fühlen und das Gefühl haben, alle anderen haben so ihr Leben im Griff, nur ich nicht. Oder ich arbeite jeden Tag daran, irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten und habe immer Angst vorm Einsturz dieser Fassade oder dem Zusammenbruch. Und das sind ja alle Sachen, die überhaupt nicht nötig sind, weil letztlich sind wir ja alle Menschen und sitzen letztlich alle im selben Boot. Und es geht im Grunde genommen immer um Verbindung, also irgendwie dazuzugehören, ne? Das ist das wichtigste Grundbedürfnis, das wir haben, dass wir einfach dabei sein dürfen, ne? Dass wir irgendwo dazugehören. Und viele meinen halt unbewusst, sie können nur dazugehören, wenn sie möglichst fehlerfrei sind.
Ja, Hauptsache die perfekte Fassade wird bewahrt.
Genau.
Ja,
genau. Aber weil sie dahinter steckt ja eine furchtbare Angst. Wenn ich nicht perfekt bin, werde ich abgelehnt. Und das sind eigentlich in 99% der Fälle unglückliche Botschaften, die man als Kind erhalten hat. Dass man sich als Kind nicht so richtig angenommen, nicht so wirklich dazugehörig fühlte. Und wenn schon das eigene Team, die Eltern, wenn man schon im Team Eltern nicht wirklich dazugehört, dann kann man sich doch vorstellen, was das für weitreichende Auswirkungen hat auf das eigene Selbstwertgefühl.
Ja. Und wie kann man denn anfangen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auszuleben? Weil jeder von uns hat ja irgendwie so seine eigenen Bedürfnisse, aber es gibt eben viele Menschen, denen fällt es sehr schwer oder die vermeiden es, die eigenen Bedürfnisse auszuleben und zu erkennen und sind halt immer nur für alle anderen da. Diese Personen gibt es ja auch. Und wie kann man da vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied bewahren oder auch erkennen zwischen Selbstliebe und Egoismus?
Also genau das, was du sagst, und ich habe ja schon mehr als einmal gesagt in unserem Gespräch, am Ende ist es furchtbar unkompliziert. Weil was du jetzt wieder ansprichst, ist genau das, worüber ich rede. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse häufig zurückstelle, um anderen Menschen zu gefallen, dann ist das diese Überanpassung, von der ich schon ganz viel erzählt habe. Und die Überanpassung resultiert aus einem Kindheitsgefühl von, ich muss mich anpassen, damit ich dazugehöre, ne? Damit ich mit Mama und Papa klarkomme. Und anpassen heißt ja, ich stelle mein Bedürfnis zurück und stelle deins in den Vordergrund. Ne? Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn die Mutter schon oft gestresst war, weil sie musste vielleicht Beruf, zwei Kinder, Ehe war vielleicht nicht so toll. Und ich als kleines Kind habe oft das Gefühl, die Mama ist gestresst und die wird schnell wütend. Versuche ich natürlich, mich irgendwie so anzupassen an die Mama und zu gucken, wie ist sie heute wieder drauf und mich möglichst leicht zu machen, damit ich nicht die Mama auch noch stress und dann wird sie wieder schlecht gelaunt und dann ist sie wieder so gereizt, ja, also und dann trainiere ich vielleicht als Kind schon, mich selber meine Wünsche zurückzunehmen, ja, und zu gucken, dass Mama glücklich ist, weil mit Mama muss ich leben, Mama muss funktionieren, wenn Mama nicht funktioniert, dann geht es mir auch nicht gut, ne, und so wird das ja oft schon sehr früh gelernt und trainiert und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man im ersten Schritt lernt, sich wieder selbst zu fühlen und seine Gefühle zu fühlen. Dass man sich auch mal fragt, habe ich eigentlich zu allen Gefühlen guten Zugang. Weiß ich, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Weiß ich, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein. Weiß ich, wie es sich anfühlt, ängstlich zu sein. Weiß ich, wie es sich anfühlt, wütend zu sein. Weiß es, wie es sich anfühlt, fröhlich zu sein und so weiter. Und dann wirklich mal im Alltag auch viel, viel mehr auf sich achtet. Wie geht es mir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment? Was fühle ich denn, wenn ich da so in mich hineinspüre? Weil die Gefühle verraten uns auch die Bedürfnisse. Wenn ich mich traurig fühle, dann ist ein Bedürfnis verletzt. Da ist irgendein Bedürfnis nach Bindung verletzt. Da ist mir irgendwas fehlt mir oder irgendwas Wichtiges ist mir verloren gegangen. Ja? Oder wenn ich mich ängstlich fühle, dann ist mein Bedürfnis nach Sicherheit verletzt. Ich fühle mich irgendwo bedroht. Ne? In meinem Selbstwert oder in was auch immer. Ja? Und so lerne wieder den Kontakt zu mir selber zu finden, indem ich eben nicht, was viele Überangepasste machen, so reflexartig meine Gefühle verdränge. Mhm. Denn die meisten können was fühlen, aber sie haben so einen Verdrängungsreflex. Also kaum klopft mal ein bisschen Wut an, die wahrscheinlich völlig berechtigt ist, wird die sofort zur Seite geschoben, ne? Sofort zur Seite geschoben und die Situation wird vielleicht umgedeutet, ach nee, sie meint das ja nicht so, ne? Alles gut und wieder weitergemacht, ja. Oder es klopft ein bisschen Trauer an, ach nee, bloß nicht, jetzt nicht, ne? Schnell nochmal ins Fitnessstudio, komm, wir laufen nochmal ein bisschen und so, ne? So, schnell weg damit.
Ja.
Aber wenn ich diese Gefühle nicht zulasse, dann habe ich natürlich auch keinen Kontakt zu meinen Bedürfnissen, weil das hängt eben ganz eng miteinander zusammen. Und sich auch immer mal zu fragen über den Tag, was will ich jetzt eigentlich? Und das heißt ja nicht, dass man das alles machen kann, weil natürlich auch sinnvollerweise gewisse Anpassungsleistungen nötig sind. Ich kann nicht mitten in der Teamsitzung aufstellen und sagen, ach, ich habe gerade so in mich gespürt und ich merke jetzt, ich habe gerade das dringende Bedürfnis, jetzt einfach nach Hause zu gehen. Ja? Das geht eben nicht, doch klar, aber dass man es zumindest mal merkt. Mhm. Na? Denn wenn ich es nicht merke, dann läuft das ganze Programm ja unbewusst ab.
Ja, ich denke auch, dass es absolut okay ist und auch wahrscheinlich hilfreich ist, wenn jeder so seinen Umgang mit Gefühlen oder auch mit besonders stressigen Momenten findet, wie jetzt Sport. Andere gehen gerne in die Natur oder Musik hören, wie auch immer. Jeder ist da ja so ein bisschen anders. Aber dass das, was du halt sagst, dass man sich damit trotzdem bewusst auseinandersetzt und das deswegen nicht verdrängt, sondern vielleicht lernt, damit dann besser umzugehen, aber es trotzdem nicht verdrängt und verschiebt, vermeidet oder wie auch immer, sondern eben sich diese einfache Frage, also es klingt ja so einfach, was du sagst, dass man sich einfach mal fragt, wie geht es mir eigentlich? Was aber, glaube ich, ja, wirklich wenige Menschen machen, sich das wirklich mal zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Welche Gefühle habe ich denn eigentlich? Weil man halt häufig auch so in seinen Routinen und im Alltag drinsteckt und es geht einfach immer so weiter und weiter und man verändert nichts. Und da könnte wahrscheinlich diese kleine Frage und was du ja vorhin auch schon meintest, einfach so ein kurzer Moment am Tag, es müssen ja nicht gleich 2 Stunden Reflexionsarbeit sein, sondern vielleicht nur mal so 10 Minuten, wo man sich in Ruhe hinsetzt und sich wirklich kurz mal bewusst die Zeit nimmt für sich selber, was beschäftigt mich, was sind meine Probleme, meine Gedanken, was aber, glaube ich, trotzdem einfach wenige tun, obwohl das so einfach klingt.
Ja, viele laufen oder funktionieren auf dem Funktionsmodus, der sich lange eingespurt hat und wie gesagt, oft lauert dahinter auch so eine Höllenangst, mit so einem, ich sag mal, mit so einem Flaschengeist in Kontakt zu bekommen, den man krampfhaft immer versucht, in der Flasche zu halten, nämlich dem Gespenst der eigenen Kindheit vielleicht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei all den auch schönen Kindheiten, die es gibt und viele Eltern, die auch sehr verständnisvoll, liebevoll sind, aber es gibt immer noch, ich bin immer wieder noch erstaunt, wie viel auch schief läuft immer noch in der Kindheit. Ne? Trotz aller Aufklärung, trotz allen Wissens, die jungen Eltern heute sind ja wesentlich informierter, zugewandter, auch gefühlvoller als Eltern oder älterer Generationen. Aber es gibt ja auch nicht so wenig Menschen, die einfach mit einem Trauma rumlaufen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel da uns Menschen jetzt zuhören, die sagen, ich bin jemand, im Grunde war meine Kindheit richtig schlimm. Wir reden jetzt hier nicht nur so ein bisschen, Mama war ein bisschen gestresst oder so. Nein, nein, Mama war richtig brutal und Papa auch. Und ich habe da schon ein Trauma wahrscheinlich weg und ich habe wirklich richtige Angst, mich damit alleine zu beschäftigen. Den würde ich natürlich auch ins Herz legen. Leute, es gibt ganz, ganz tolle Psychotherapeuten. Dann macht doch eine Therapie, denn auch Trauma ist behandelbar. Ne? Also auch da, auch so, ihr müsst da auch nicht alle alleine durch. Ne? Aber alle die sagen, oh, ich gehöre eher zu denen, die so gewohnheitsmäßig und das Päckchen ist nicht so groß, aber groß genug, als dass ich da nicht immer so einen Bock drauf habe. Man kann sehr, sehr viel erreichen, auch wenn man sich alleine auf den Weg macht und einfach mal guckt und innehält und sich einfach mal die richtigen Fragen stellt.
Was wäre denn so eine Frage, mit der man anfangen kann, für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, okay, ihr habt absolut recht, ich fange damit jetzt gleich nach dem Podcast schon an. Mit welcher Frage könnte man starten?
Was halte ich eigentlich im tiefsten Inneren von mir? Und was tue ich, um mich abzulenken? Mhm. Auch von dem abzulenken. Gut, das sind immer so große Schritte, aber Steffi Stahl, das ist leider bei mir so. Ich gehe ja immer direkt in Medias Res, aber die meisten Leute, stelle ich mal fest, die kommen damit eigentlich super klar, weil eigentlich ist ja schon ein großer Schritt, vielleicht sich die Frage zu stellen, was halte ich eigentlich von mir? Und was tue ich, um mich abzulenken? Vielleicht wäre der kleinere Schritt tatsächlich, sich wirklich mal total entspannt hinzusetzen oder auch hinzulegen, die Augen mal zu schließen und einfach mal zu fragen, sag mal, hey, wie geht es mir heute eigentlich? Mhm. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an? Wie geht es meinen Füßen? Wie geht es meinen Beinen? Mal so ein Bodyscan zu machen. Ist da viel Verspannung in der Schulter? So, und was würde mir jetzt eigentlich gut tun? Was würde ich mir jetzt einfach wünschen?
Ja, ja.
Und der Wunsch kann in dem Moment auch ruhig groß sein, nach dem Motto, oh, ich hätte so gern mal wieder echt eine feste Beziehung, irgendjemand, wo ich richtig dazugehöre. Und dann wird man vielleicht sogar ein bisschen traurig, sagt, Mist, habe ich jetzt gerade nicht. Und dann sich in so einem liebevollen Ton zu fragen, okay, die hast du jetzt im Moment nicht, aber was würde dir vielleicht kleinerer Schritt im Moment gut tun? Vielleicht eine warme Tasse Kakao oder mit einer Freundin zu telefonieren oder einen schönen Film zu gucken, whatever. Ne? Mhm. Also Selbstfürsorge zu betreiben.
Ja, sehr schön. Und um beim Wort Selbstfürsorge nochmal kurz auf das Thema davor zurückzukommen. Wir haben einmal ja die Leute, die sich sehr eben anpassen, diese Verdrängungsstrategie. Ich bin nur für die anderen da, ich beschäftige mich nicht mit mir selber. Und dann gibt es ja aber auch die Personen, die sich sehr, sehr viel Zeit für sich selbst nehmen, vielleicht auch gar keine anderen Kontakte pflegen. Alle Kontakte sind nur sehr oberflächlich. Was kann da dahinter stecken und wie kann man jetzt hier auch so die Grenze für sich selber ziehen, wenn man vielleicht auch erst damit anfangen möchte, sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken, zwischen diesem Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge und aber auch Egoismus, dass man vielleicht sogar zu anderen manchmal ja nicht so fair ist oder so.
Das hängt alles miteinander zusammen. Wenn ich im tiefsten Inneren das Gefühl habe, ich genüge nicht, dann nehme ich andere schnell mal als überlegen wahr. Und wenn jemand überlegen ist, dann erregt er auch meinen Unmut. Oder gewinnt auch schnell so ein bisschen feindliche Züge in meinen Augen. Ne? Also nach dem Motto, ja, sie sieht schon super aus, leider ist sie ja nur dumm wie Stroh. Ne? Mhm. So. Und dann gehen diese Abwertungen los, ja, weil ich im Grunde meinen Neid nicht verwalten kann aus meinen eigenen Gefühlen. Na, und dann werde ich unfair. Und dann bin ich auch nicht wohlwollend, ja. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, weil das ist auch das, wofür ich immer so wahnsinnig eintrete, zu sagen, du wirst ja nicht nur persönlich glücklicher, sondern du wirst ja auch ein besserer Mensch. Ja? Denn je besser ich mit mir klarkomme, desto wohlwollender und großzügiger kann ich auch mit anderen Menschen sein. Ich meine, das kennt doch jeder. Wenn man gestresst ist und Menschen, die mit sich in Feindschaft leben, sind chronisch unterschwellig gestresst. Und wenn man selber gestresst ist, dann hat man eine viel kürzere Zündschnur. wenn es einmal selber gut ist und man ist in so einem ressourcenvollen Zustand, dann ist man auch viel liebevoller, verständnisvoller, auch großzügiger mit den Fehlern der anderen.
Mhm.
Ja? Dann hat man viel mehr Geduld,
ja,
weil man selbst so in der Kraft drin ist. Und deswegen finde ich eben diese Selbstreflexion, dass man sich wirklich mal reflektiert, eben nicht nur wichtig für einen selbst, sondern auch wichtig für die Gesellschaft, weil im Grunde alles Übel dieser Welt, alles, kommt ja aus dem Mangel an Selbstreflexion. Wären alle Menschen dieser Welt sehr, sehr gut reflektiert, hätten wir eine komplett, aber wirklich komplett andere Welt. Ja, mit komplett anderen Werten, im völlig anderem Zustand, auch klimatisch, alles. Wir hätten keine Kriege, wir hätten echt eine richtig geile Welt. Ja, weil alles Übel, was ich dem anderen zutue, hat ja was mit mir selber zu tun.
Mhm.
Und genau, und deswegen ist das eben so wichtig. Und du hast eben die angesprochen, die eben nicht immer so in überangepasst die Lieb und Artigen sind, sondern die eher sehr abgegrenzt sind. Und so, ich sag keinen auf ihre Insel lassen. Die haben dasselbe Problem, nur haben sie eine andere Entscheidung getroffen. Also beide fühlen sich im tiefsten Inneren nicht so richtig wertvoll. Die eine hat beschlossen, okay, ich will aber unbedingt dazugehören und ich mache alles, um dazuzugehören. Ich streng mich an, ich erfülle Erwartungen, ich bin perfekt. Und der andere hat beschlossen, okay, wenn das so ist, dass ich mich hier auf sowieso keinen verlassen kann, dann scheiße ich auf euch. Dann mache ich jetzt mal schön mein eigenes Ding und sehe zu, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt und ziehe meine Schutzzäune hoch und mache stur, was ich will. Wird aber auch nicht glücklicher.
Mhm.
Na, wichtig ist halt, dass man in so eine gute Balance kommt zwischen Anpassung und Autonomie. Das heißt, ich bin sowohl anpassungsfähig, muss ich sein, sonst bin ich überhaupt nicht beziehungsfähig. Also ich kann Ja sagen, ich kann Kompromisse eingehen, ich kann auch vertrauen. Weißt du, ich kann mich mal völlig selbst zurücknehmen, um mit dem anderen klarzukommen. Ich kann aber auch Nein sagen. Ich kann auch mal verhandeln und diskutieren, Grenzen setzen und für mich eintreten. Und wenn ich das beides gut kann, dann habe ich auch die Wahlfreiheit. Ne? Wo passe ich mich an und wo grenze ich mich ab? Und dann bin ich innerlich in einer guten Balance, auch mit meinem Selbstwertgefühl.
Mm, ja. Ja, da sind wir wieder bei der Balance. Einfach immer wichtig im Leben, absolut. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Das Gespräch war wahnsinnig interessant. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich bin davon überzeugt, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Ich habe jetzt für dich noch 3 abschließende Fragen. Die bekommt bei mir jeder Gast. Und die erste Frage...
Vor denen habe ich immer Angst.
Nein.
Okay.
Die erste Frage lautet, was ist in deinem Alltag nicht wegzudenken?
Der Hund. Der Hund und meine schönen Spaziergänge mit dem Hund.
Ja, sehr schön. Die zweite Frage ist, wenn du der gesamten Menschheit nur einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Seid wohlwollend miteinander.
Mhm.
Oder habt Mitgefühl und seid wohlwollend.
Mhm. Und meine letzte Frage heute an dich ist, welche war eine der bisher für dich wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Eigentlich alle Erfahrungen des Scheiterns. Weil da, wo du scheiterst, wirst du demütig. Und du kriegst ein viel tieferes Verständnis auch für andere Menschen, die das Gefühl haben zu scheitern oder die irgendwo scheitern. Also da, wo man einfach mal auf der Nase liegt, wo es einfach nicht so läuft, wo man vielleicht mal durch eine Prüfung fällt oder vielleicht auch mal selber erwischt wird durch eine schlimme Krankheit oder so. Also all diese Erfahrungen, die irgendwie zu Demut, einer gewissen Demut und auch viel mehr Mitgefühl und viel mehr Verständnis für andere Menschen führen.
Ja. Und auch ja irgendwie für sich selber, weil man lernt ja eigentlich aus jedem Hinfallen, jeder Herausforderung. Man nimmt ja immer was für sich mit. Also
genau. Dann wieder aufzustehen, weiterzumachen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann ist man ja auch wieder sehr stolz auf sich.
Ja.
Und das finde ich eben ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung. Mir fällt manchmal auf, gut, ich kenne nicht viele Menschen, vor allem je älter man wird, desto weniger werden es. Aber nicht viele Menschen, die jetzt einfach immer nur so ganz unbeschadet durchs Leben kommen. Ne? Aber bis zum 40. Lebensjahr, manchmal auch noch länger, gibt es ja einige Glückspilze, die irgendwie, wo immer alles so läuft, ne? Egal was. Die hat noch nie schlimm, also die kommen aus einer relativ netten Kindheit, die hat noch nie schlimm Liebeskummer, bei denen ist beruflich immer alles gelaufen, sind gesundheitlich fit, so. Also außer dass der Goldhamster irgendwann mal gestorben ist, als sie 18 Jahre alt waren oder so, ist ihnen eigentlich nichts Schlimmes passiert. So. Und bei diesen Menschen ist mir schon öfter aufgefallen, eine klein bisschen Oberflächlichkeit. Weil die einfach da auch gar nicht so mitschwingen können, da wo das Leben mal schwer ist oder da wo das Leben mal nicht so schön ist. Ne? Und ich finde, da fehlt denen auch eine Qualität.
Spannend. Ja. Ja, dann, liebe Steffi, vielen, vielen Dank. Sag uns gerne abschließend noch, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo findet man dich?
Ja, auf stephaniestahl.de, auf meiner Homepage, da kann man ganz viel über mich erfahren. Und ja gut, mein Name, wenn man im Internet eingibt, da kommen sowieso viele Ergebnisse. Ja.
Okay, perfekt. Verlinke ich auch gerne in der Beschreibung. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an dich für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne, liebe Laura. Danke für die schönen Fragen.
Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.